Herr Schwennicke, 16 Jahre Kanzlerschaft Angela Merkel sind zu Ende gegangen, viele Jahre der Großen Koalition, jetzt also ein Dreierbündnis. Ist das in Ihren Augen am Ende ein ganz gewöhnlicher Regierungswechsel oder tatsächlich so etwas wie eine Zäsur?
Das ist eine Zäsur. Ich selbst bin jetzt fast 30 Jahre als politischer Korrespondent tätig und muss sagen, die einzige Phase, die ich jetzt miterlebt habe, mit der das vergleichbar ist, war tatsächlich der Regierungswechsel nach Helmut Kohl, auch nach 16 Jahren Helmut Kohl, dann hin zu Gerhard Schröder und Rot-Grün. Mit einem Unterschied vielleicht, das jetzige neue Kabinett, an das wir uns alle noch gewöhnen müssen die nächsten Tage, auch an die Namen noch gewöhnen müssen teilweise, ist ja insgesamt aber trotzdem ein auf dem Berliner Parkett relativ bekanntes Kabinett. Vielleicht lasse ich die Innenministerin mal weg. Das war damals bei Gerhard Schröder ein bisschen anders. Da kamen ja auch Leute von außen, Werner Müller beispielsweise und andere. Und insofern bekanntes Personal, aber in völlig neuen Rollen.
SPD, Grüne und FDP, alle drei und zusammen nehmen ja für sich in Anspruch, auch auf eine andere Art Politik zu machen und machen zu wollen. Unter anderem mit großem Vertrauen darauf, dass die vielen Differenzen dann im Respekt für unterschiedliche Positionen und im Dialog beigelegt werden können. Ist das mehr als nur schöne Worte?
Ich glaube nicht, dass das gespielt war, diese Ersterfahrung, die Sie bei diesen Sondierungen hatten, die dann ganz anders war als beispielsweise bei dem Versuch Jamaika, dass vor allem Grüne und Gelbe, sage ich jetzt mal, sich dieses Mal da besser und schneller zu einer Sprache gefunden haben und da eben dann auch sehr schnell eine Vertrauensbasis entstand. Gleichwohl darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen, wenn der Druck der Realität, und der kommt ja gleich mit aller Wucht und aller Macht, auf dieses Bündnis einwirken wird vom heutigen Tag an, dann wird das schon nochmal einem Belastungstest unterzogen. Und es war ja schon interessant, dass sich bei den Grünen dann bei der Auswahl der Minister oder der Vergabe der Ministerposten da plötzlich wieder längst verschüttet geglaubte Gräben der beiden Flügel auftaten. Ich habe den Eindruck, dass es auch durchaus ein gewisses Belauern natürlich von Herrn Habeck und Christian Lindner gibt. Wer ist denn jetzt eigentlich hier die erste Nummer zwei? Und ich habe auch den Eindruck, dass die Rangordnung bei den Grünen zwischen Herrn Habeck und Annalena Baerbock noch nicht so ganz klar ist, auch wenn erkennbar ist, dass Habeck jetzt sagt, du hattest deine Chance, jetzt ist meine Zeit. Aber ob Frau Baerbock das alles unmittelbar so akzeptiert, wird man sehen. Also da sind schon auch, sagen wir mal, mögliche Haarrisse da, die dann unter Druck auch zu größeren Gräben werden können. Gleichwohl, das ist natürlich schon eine, wie soll man das nennen, es gibt schon eine kulturelle Gemeinsamkeit auch der handelnden Personen. Und deswegen habe ich das am Anfang nicht für Geschwätz gehalten, sondern wirklich für wahrhaftig, dass sie gesagt haben, Mensch, wir können ja besser miteinander sprechen, als wir gedacht haben teilweise.
Es gibt also eine kulturelle Gemeinsamkeit, sagen Sie, es gibt ein gemeinsames Verständnis dafür, wie man vorangehen will. Dennoch sind es ja drei durchaus selbstbewusste und auch eigenwillige Regierungsparteien, Regierungspartner. Wie viel Platz ist da für so etwas wie die Richtlinienkompetenz eines Bundeskanzlers, der ab heute Olaf Scholz heißt?
Der Platz ist, glaube ich, unverändert groß und unverändert gegeben. Und ich glaube, dass auch der Machtanspruch eines Olaf Scholz, der jetzt ja nicht breitbeinig daherkommt, aber dass der Machtanspruch eines Olaf Scholz dem eines Gerhard Schröder beispielsweise da oder auch einer Angela Merkel in nichts nachsteht. Also da habe ich keine Zweifel, dass das Kanzleramt da selbstverständlich weiter das Machtzentrum sein wird. Wie gesagt, ich sehe eher, dass sich zwischen FDP und Grünen da auch nochmal Eifersüchteleien ergeben könnten, was dann die weitere Rangfolge in diesem Machtgefüge, in der Statik dieser Regierung anbelangt.
Nicht nur Olaf Scholz und die SPD, sondern auch die anderen Beteiligten sprechen ja jetzt schon öfter von der Chance und von dem Willen, die politischen Verhältnisse gleich für das nächste Jahrzehnt zu prägen. Ist das vermessen oder hat die Ampelkoalition tatsächlich dieses Potenzial? Hat diese Zäsur, von der Sie auch gesprochen haben, diese Chance?
Es ist vor allem die Notwendigkeit da. Also in den letzten Tagen zum Abschied wurde das ja auch immer wieder nochmal gesagt, wurde immer wieder hervorgehoben, dass Angela Merkel ja eine tolle Krisenkanzlerin gewesen sei. Ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend, weil Krise ist in der Politik eigentlich immer, sie ist das Grundrauschen der Politik und Regieren fängt jenseits der Krise dann an. Und da kam in den letzten Jahren vieles zu kurz. Also wenn selbst der jetzige Oppositionschef und Parteifreund der bisherigen Kanzlerin Ralf Brinkhaus schon im Wahlkampf gesagt hat, wir müssen unbedingt die Verwaltung modernisieren, wir müssen Deutschland digital fit machen, dann ist das ja schon ein Beleg dafür, dass selbst in den eigenen Reihen der bisherigen Kanzlerpartei Union oder CDU dieses Gefühl da war, da ist ein bisschen viel liegen geblieben. Und deswegen kann sich die neue Regierung das gar nicht aussuchen. Deutschland sieht leider in einigen Teilen inzwischen alt aus. Das Coronavirus hat es auch noch mal schonungslos offengelegt an vielen Stellen. Und deswegen müssen die Koalitionäre da ambitioniert ran. Und ich glaube, so sind sie letztlich auch auf ihren Slogan über dem Koalitionsvertrag gekommen, mehr Fortschritt wagen.